Herzlich willkommen zur 376. Ausgabe des GamerWG-Podcasts. Wir haben es am Ende von Marvel Phase 2 Teil 2 Podcast angedroht. Und nachdem Andreas dann, der sich ursprünglich geweigert hatte, mit dieser Regel gebrochen hat, machen wir jetzt zu jedem Marvel-MCU-Film einen eigenen Podcast. Und heute dreht es sich entsprechend um Guardians of the Galaxy 2, der vor ein paar Wochen angelaufen ist. Und nicht nur ich habe den geschaut, sondern auch der Kai. Hallo Kai.
Ja, hi Maurice und hallo die Hörer. Vor ein paar Wochen, so lange ist das noch gar nicht her.
So, wenn der Podcast in einer Woche erst rauskommt.
Nein, dann sind es zwei Wochen. Oder drei, ja.
Naja, zwei sind doch ein paar.
Ja, okay, ich lass mich überreden.
Ja, Guardians of the Galaxy 2. Oder Volume 2, um's genau zu haben. Das ist heute unser Thema, aber ich war bei Doctor Strange nicht dabei. Willst du noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung geben, wie dein Eindruck zu Doctor Strange war?
Ja, ich hatte da mit Andreas ja schon besprochen. Der ist optisch, also visuell, eine absolute Bombe. War für mich, glaube ich, seit Avatar das Beste, was ich in 3D im Kino gesehen habe. Aber so an sich finde ich den Film relativ langweilig von der Story her. Der hat mir so jetzt fürs MCU nicht viel gebracht. Ist halt wieder eine Origin-Story von eben unserem guten Doktor, der halt am Anfang ein schöner Arsch ist und sich dann selbst findet. Aber so insgesamt fand ich den Film eher schwach.
Ja, ich stimme dir da voll zu. Also ich habe den Podcast ja gehört, dann noch einen Kommentar drunter gesetzt. Ich fand den Film okay, den kann man schauen, aber ich mag Doctor Strange, diese Figur, nach dem Film auch nicht. Also ich finde nicht, dass er sich großartig gebessert hat von seinem Charakter her. Der Charakter selbst hat mir auch mit den Film am meisten, in Anführungszeichen, vermiest. Also jedes Mal, wenn was Tolles passiert ist, dann hat er wieder einen doofen Spruch gebracht, der sein Ego aufgeblasen hat, um schon mal hier ein bisschen Guardians of the Galaxy 2 vorwegzunehmen. Und der wurde nicht sympathischer. Nicht wirklich, finde ich. Der Film hatte coole Effekte, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Vor allem der Endkampf war extrem kreativ. Hätte ich nicht erwartet, dass das so toll ist, was da abgeliefert wird. Aber alles andere ist so, ja, haben wir schon in tausendfach gesehen, diese typische Marvel Origin Story.
Ja, ist halt die Standardformel, ne? Ich meine, es ist im Prinzip, ich habe den immer mit Ant-Man verglichen, wobei Ant-Man irgendwie witziger war, aber im Großen und Ganzen ist es halt so die typische Origin Story, wie immer.
Ja, Ant-Man hatte den Vorteil, dass es halt eher eine Komödie ist im Endeffekt.
Ja. Da hat ja auch Edgar Wright mit gearbeitet dran, das merkt man wohl noch ein bisschen.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall ein Film, den man sich anschauen kann, habe ich ja gesagt damals auch. Und ich war nicht verkehrt, dass ich den im Kino geguckt habe. Aber ja,
ich muss dann im Nachhinein sagen, dass ich es nicht bereut habe, bis zum Blu-ray gewartet zu haben.
Ja.
Also gibt sich die Hand, finde ich. Für die Effekte hätte man den im Kino schauen können, aber für den Inhalt habe ich jetzt nicht das Gefühl, irgendwie was verpasst zu haben.
Nee, habe ich ja gesagt. Also vom Inhalt her lohnt er sich im Kino nicht, aber von den Effekten her, ich habe ihn halt wirklich schön in 3D, Laserprojektionen und so. Das ist schon geil. Das war sehr beeindruckend. Aber ja, ist einer der schwächeren Filme und steht bei mir auch nicht auf der Prioritätsliste für ständig nochmal zu schauen oder so. Da habe ich auch andere Filme, die da öfter mal in meinem Blu-ray-Player oder halt in der PlayStation landen.
Ich habe Guardians 2 widerwillig geschaut, weil ich einfach keine Lücke haben wollte, wenn Spider-Man kommt. Klar, storytechnisch wird das erst in Infinity War alles zusammenkommen. Aber ich habe einmal einen Marvel-Film halt aus der Reihe geguckt, das war Thor 2. Und das brauchte ich nicht nochmal. Ich will da relativ up-to-date sein. Und wer den letzten, also den Marvel MCU Part 2 blablabla gehört hat, der weiß, dass ich nicht der größte Fan vom ersten Guardians war. Und ich habe gesagt, okay, weil Spidey leider schon im Juli kommt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass bis dahin Guardians Volume 2 auf Blu-ray erschienen ist. Deswegen gehst du hin, ich habe meinen Bruder überredet, mitzukommen, dann musste ich wenigstens nicht mich alleine dadurch quälen. Und ich war in der Startwoche. Nee, Quatsch. Ja, okay, wenn man halt die 7 Tage nennt als Startwoche, nicht bis zum Sonntag zählt. Ich war, glaube ich, am darauf folgenden Dienstag dann im Kino. Und ja, da wie das ausging, werden wir dann gleich Bericht erstatten. Du warst auch, glaube ich, relativ früh, also sogar noch vor uns allen im Kino.
Freitag nach dem Start war ich da. Donnerstag ist er angelaufen, freitags war ich mit den Kindern drin.
Ja. Ja.
Ja, hatte sich halt angeboten, ne, das mit den Kindern dann zu machen. Und ja, war auch völlig in Ordnung. Hab's nicht bereut.
Im Gegensatz zu mir, mochtest du den ersten Guardians?
Ja, ich gebe, das habe ich auch gesagt, glaube ich, im MCU-Podcast irgendwie, dass der zwar, desto öfter man den guckt, auch ein bisschen verliert, aber ich mag ihn, ja. Ich finde ihn nicht verkehrt.
Ja, mein Problem mit dem ersten war, dass der Humor für mich einfach nicht gezündet hat. Und viele sagen, der Humor ist gleich, finde ich gar nicht, was den zweiten angeht. Nicht unbedingt von der Tiefe der Gags, die sind genauso flach wie im ersten. Aber durch die hohe Frequenz der Gags hat er bessere Chancen einfach, dass mehr Gags landen. Und ich hab einige Male gut lachen können während des Films. Und einige Gags werde ich auch noch zitieren während dieser Folge. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, aber vorhaben, ihn zu schauen, solange er noch im Kino läuft, wir werden einen spoilerfreien Eindruck geben. Und dann am Ende noch einen klitzekleinen Spoiler-Teil drin haben. So für die 2, 3 Details, die man auf jeden Fall erwähnen sollte.
Ja, das klingt gut.
Ja, ich habe eine kleine Liste vorbereitet mit Dingen, die ich auf jeden Fall erwähnen will.
Eine kleine Liste, 2 DIN A4 Seiten?
sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte, genau.
Ah, okay.
Ja. Und das Erste, worauf ich ansprechen will, ist, dass ich überrascht war, dass der Film dasselbe Hauptthema, sage ich mal, als Element hat wie der erste Teil. Im ersten ging es ja darum, dass die Outcasts sich zusammensetzen und eine Familie werden, weil Familie ja nicht unbedingt immer das sein muss, wie wir es jetzt so 0815 denken, ja, sondern halt, dass je näher man zusammenwächst, halt, dass auch Fremde zu einer Familie zusammenwachsen können.
Moment, du hast Guardians geguckt, nicht Fast and the Furious, oder?
Fast and the Furious Family, nein.
Weil da geht's auch immer um Familien, weißt du.
Ich habe die nicht geguckt, seit Teil 3 habe ich keinen mehr geguckt.
Naja, das ist der Spruch, den Vin Diesel da immer bringt, dass die Familie ist das Wichtigste, es geht nur um Familie.
Ja.
Ja, okay, nur so als Einwurf.
Der zweite Teil macht das auch. Aber der macht so rein von der Formel her, macht er eigentlich so das Billigste eigentlich, was man machen kann. Die Familie zerstreitet sich und am Ende findet sie wieder zusammen.
Ja, das
aber
ist
der,
auch
wie
eine
sie sich,
Dinge, die mich gestört hat.
Wie sie sich zerstritten haben, fand ich doch recht gelungen. Weshalb ich den Ansatz der Thematik besser fand als im ersten zum Beispiel. Was fandst du nicht so gelungen an der Thematik?
Ja, mich hat das ein bisschen gestört, dass sie sich halt schon, also am Anfang sind es ja alle zusammen, wir müssen die Charaktere nicht mehr einführen, weil das haben wir ja im ersten Teil schon hinter uns gehabt, aber dann, klar, dann werden sie natürlich wieder auseinandergerissen und dann hast du 2 Gruppen, waren es 2? Ja, ne? Ja, 2 Gruppen und das hat mich am Anfang so ein bisschen gestört, obwohl ich sagen muss, dass mir gerade die eine Gruppe mit Rocket und Baby Groot und noch jemanden und so, die hat mir eigentlich auch am besten gefallen. Da hatte ich am meisten Spaß mit. Das war dann wieder okay. Aber am Anfang hat mich das ein bisschen gestört. Da habe ich auch gedacht so, ach toll, jetzt ist es schon wieder auseinandergerissen. Ich will doch gute Action mit allen so zusammen haben. Aber das kommt dann halt erst wieder am Ende.
Ja, ich fand das okay, dass sie getrennt wurden, weil das einen schönen Grund hat, ja. Das Raumschiff ist zerstört, jemand muss da bleiben, aber es taucht halt jemand auf, der die anderen mitnehmen will und die müssen da irgendwie mitgehen und entsprechend macht der Split doch Sinn, finde ich.
Ja, Sinn macht er schon, aber wie gesagt, ich fand es am Anfang ein bisschen blöd. Ich dachte, na toll, wieder 2 Grüppchen. Aber ja. Wie willst du so einen Film auch erzählen? Das ist halt immer, ne? ist immer die gleiche Formel.
Ja. Wer die Trailer gesehen hat, vor allem in den Kinotrailern, da war ja eine große Actionsequenz drin, wo sich die Guardians darauf gefasst machen, dass ein Gegner gerade auftaucht, weil sie irgendwas beschützen müssen. Und das ist lustigerweise die erste Sequenz und glücklicherweise keine Mid-Action-Sequenz, also wird nicht allzu viel vorweggenommen. Und die müssen für so, ich weiß gar nicht, wie diese Rasse heißt, aber das sind halt Menschen, die komplett Gold sind, die nahe der Perfektion sind, so von dem, was möglich ist, ja. So Batterien beschützen müssen.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund tauchen da Monster auf, die diese Batterien fressen wollen.
Ja. Die so ein bisschen aussehen wie in, du hast sie nicht gesehen, aber Star Wars Episode 7, die Viecher, die in den Raumschiffen da, die Harrison Ford, sprich Han Solo, da schmuggelt. Genau, so Viecher, so ähnlich sehen die auch aus.
Okay.
Ja.
Und kann man sich inspirieren lassen, oder?
Ja, weiß ich nicht. Aber es ist schön, dass das der Trailer halt wirklich fast nur den Anfang vom Film in Anführungsstrichen spoilert. Also die meisten Szenen, die man da gesehen hat, sind direkt innerhalb der ersten 10 Minuten zu sehen. Bis auf die Knopfsache mit Baby Groot. Das kommt halt später und ja, das meiste ist Gott sei Dank ziemlich schnell vorbei und dann kann man sich auf Dinge freuen, die man noch nicht kennt.
Ja, wir sagen, dass da eine große Action-Szene ist, aber die wird ja, du hast Baby Groot schon erwähnt, ein bisschen anders gezeigt.
Ja.
Man sieht ja auch im Trailer, dass Baby Groot da am Anfang halt gerade vor so einem Musikplayer steht, ja. Und er startet dann den Musikplayer und dann sieht man halt aus seiner Perspektive, wie er ein bisschen rumtanzt auf diesem Schlachtfeld und im Hintergrund sieht man dann immer wieder, wie die Guardians gerade kämpfen und dann fliegt einer, weil er gerade getroffen wurde oder ausweicht, in die Nähe von Baby Groot und streichelt ihn dann oder macht sich über ihn lustig oder sagt, hey, verschwinde hier, es ist gefährlich.
Ja, das ist schön, das ist richtig schön eingearbeitet da in den Vorspann. Das hat mir sehr gut gefallen. Das eröffnet den Film direkt so, da weiß man direkt, was man erwarten kann von dem Film, finde ich. So richtig gute Laune und Spaß.
Ja. Ich war nicht so ganz zufrieden mit dem Look von Baby Groot. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er Kleidung getragen hat. in einigen der Szenen. Oder dadurch, dass er Beine hatte, weil das letzte Mal, dass wir in Guardians gesehen haben, war halt so eine kleine Topfpflanze.
Mhm.
Und mit Beinen sah das irgendwie komisch aus. Dass halt wirklich so ein Miniatur-Groot rumläuft.
Ja gut, wenn man Groot aus dem ersten Teil kennt, dann weiß man ja, es muss ja wahrscheinlich dasselbe sein, nur klein.
Ja, aber man sieht ihn später dann noch als Teenager, was sehr lustig war. Er war dann auch sehr...
ja.
Ja, er hat sich dann auch entsprechend wie ein Teenager verhalten.
Ja. Ja, aber die Öffnungssequenz ist sehr geil gemacht. Also die hat direkt so gezeigt, in welche Richtung der Film geht und dann war ich auch schon mittendrin und hatte meinen Spaß.
Ja.
Habe ich ja gesagt.
Die Batterien dürfen halt nicht geklaut werden. Und als sie sich dann bedanken und von dem Planeten verabschieden, ist Rocket so clever, klaut dann war, obwohl sie die gerade beschützt haben. Und ja, das finden die goldenen Leute gar nicht so toll. Werden dann allerdings recht schnell abgehängt, sag ich mal, weil ein stehender Mann im Weltraum auf so einem weißen fliegenden Ei steht. Und die zerstört. Und dann kommt der ganze Film eigentlich erst richtig ins Rollen. Ja, man kennt den Mann kennt man aus den Trailern. Das ist Kurt Russell als Ego, der scheinbar übermenschliche Kräfte hat und wie wir auch aus dem Trailer wissen, sich als Star-Lords Vater ausgibt. Und ich glaube, mehr müssen wir zur Prämisse des Films gar nicht sagen. Wir finden heraus, ob es wirklich sein Vater ist. Es entsteht ein Konflikt. Was die Trailer auch gut geschafft haben, ist nicht zu zeigen, wer der Bösewicht ist des Films. Weil natürlich, ein Superheldenfilm muss einen Bösewicht haben. Es hat mir sehr gefallen, wie alles aufgebaut wurde. Und ich war doch sehr überrascht, wie sehr mir der Film gefallen hat. Ich muss ihn nochmal gucken, aber ich würde fast so weit gehen und irgendeinen aus meiner Top 5 rauskicken für Guardians 2. So irre gut hat mir der Film gefallen.
Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spaßig. Also ich habe den ja, wie gesagt, mit meinen Kindern geguckt und wir hatten riesig Spaß im Kino. weil die Gagdichte, hast du ja schon gesagt, so hoch ist. Also wir haben wirklich regelmäßig Tränen gelacht teilweise. Und dann gibt's ja auch noch so einige Cameo-Auftritte. Ich verrate jetzt nicht wer. Und das war auch teilweise gut. Also so die Gesamtmischung des Films ist auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, mehr und besser wie der erste. Obwohl ich meine Probleme mit dem Film habe. Aber dazu kommen wir dann später.
Ja, ja. Die Optik, muss ich sagen, er hat bessere Effekte als der erste Teil. Aber dadurch, dass das halt immer noch sehr fantastische Welten sind, siehst du, die hatten wahrscheinlich nicht mehr Budget als ein Transformers oder so, weil du siehst leider Gottes immer wieder, dass das CG ist. Was ich auf der einen Seite störend finde, rein vom Sehen her, aber ich fand's schön, dass die Alien-Welten auch wirklich mal aussah wie eine Alien-Welt. Also das hatte Architektur und Landschaften, die du so noch nie gesehen hast in einem Film. Und deswegen hat sich das so die Hand gegeben. Es ist mir ins Auge gefallen, dass das halt immer noch so ein bisschen billig aussieht wie im ersten Guardians, aber halt nicht mehr ganz so billig. Vermutlich, weil durch den Erfolg des Ersten mehr Budget zur Verfügung hatten. Aber du siehst, dadurch, dass es so fantastisch aufgezogen ist, konnte ich das dann immer wieder verzeihen. Aber ich kann nicht abstreiten, dass mir das immer wieder ins Auge gefallen ist.
Ich fand vor allen Dingen gerade so die Weltraumkämpfe, die Ballereien, die da stattfinden, gibt's ja zwei größere, und die fand ich ein bisschen zu überladen teilweise. Ich habe dann manchmal nicht mehr so ganz mitgekriegt, was da wirklich gerade passiert, welches Raumschiff gerade irgendwo hinfliegt und so. Das fand ich ein bisschen zu hektisch.
Ja.
Sehr viel CG halt, ne? Ach, jetzt hätte ich schon fast was gespoilert. Aber egal.
wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber eine Sache zu den Charakter-Arcs will ich auf jeden Fall erwähnen, weil jeder Charakter hat wieder eine Arc, was ich sehr schön fand. Einige Arcs werden sogar abgeschlossen, was ich noch besser fand. Ich mag ja, also mir ist es wichtiger, dass es gute Charaktere hat, und die Story kann dann meinetwegen zweitrangig sein. Aber die einzige Figur, die mir ein bisschen bei der ich sehr schade fand, war Rocket Raccoon, weil seine Arc ist praktisch dieselbe wie im ersten. Er muss lernen, sich zu akzeptieren. Im ersten Teil hat er ja diesen Spruch gebracht, so aus dem Nichts, oh, ich wurde im Labor gezüchtet, und wenn man 1000 Mal auseinandergenommen wurde und dann wieder zusammengeflickt, was meinst du, wie man sich dann fühlt? Und am Ende wird damit sich klar. Und das passiert schon wieder in dem Film, was ich nicht gut fand. Ich fand es schade, dass ausgerechnet die Figur, die interessanteste Figur aus dem ersten Teil, im zweiten Teil die einzige Figur ist, die keine neue eigene Arc bekommt, sondern dieselbe nochmal durchlebt.
Ja, aber das hat ja auch damit zu tun, wer da noch bei ist.
Ja, aber es ist halt trotzdem doof, wenn du guckst, dass jeder andere sich weiterentwickeln darf.
Ja.
Nur Rocket Raccoon halt nicht.
Obwohl ich ja, das hatte ich ja schon auch im Vorfeld gesagt, ich fand eigentlich gerade Rocket als Charakter in dem Film sehr präsent und sehr stark. Der hat mir auch besser gefallen als zum Beispiel jetzt Star-Lord. Ich fand Rocket besser. Also ich habe ja gesagt, die Gruppe, die hat mir auch am besten gefallen. Also um Rocket und Baby Groot. Da habe ich immer den meisten Spaß gehabt, wenn die zu sehen waren.
Ja, ich mochte Chris Pratt im ersten Teil nicht. Ich mochte Star-Lord überhaupt nicht im ersten Teil. Im zweiten ist er mir ans Herz gewachsen. Da hat es auch mit den Referenzen besser funktioniert, sag ich mal. Und ich würde sagen, ich mochte Star-Lord, Drax und dieses Fliegenmädchen, von der ich leider den Namen nicht weiß, Mantis. Somit am meisten. Mantis, okay. die hat dadurch, dass sie allein bei von Ego großgezogen wurde, Probleme, sich so richtig auszudrücken.
Ja, die ist so,
kennt dann noch nicht so die viel.
Wirkt so ein bisschen dümmlich.
Ja. Und Drax ist halt jemand, der
direkt
in die Fresse sagt, was er gerade denkt. Und die Dialoge zwischen den beiden, die sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Ja, du bist schön, zumindest innerlich.
Ja. Ja, so eines der Beispiele.
Ja, die zwei, die waren auch richtig gut. Also da habe ich auch jedes Mal gelacht.
Ja, ich fand, der Film hatte auch bessere emotionale Momente. Halt eben so Kleinigkeiten, weil Mantis hat die Fähigkeit, die Gefühle einer anderen Person zu verstehen, wenn sie sie berührt, und kann sie auch leicht beeinflussen. Und sie fragt dann, ich glaube, es war Drax, ne, im Raumschiff, ob sie mal seine Gefühle verstehen kann. Mhm. Und dann frisst sie halt das Ganze auf, was er durchgemacht hat. Und ohne großartig was zu sagen, sieht man nur, wie geschockt sie ist, was er schon durchgemacht hat, und kommt sogar ein paar Tränchen ins Auge. Und das ist einer der Momente, wo halt die Emotionen echt aufkochen. Und das schafft der Film immer wieder durch die Charakterinteraktion. Wie gesagt, das war im ersten Teil auch schon alles drin, ja. Ich finde halt einfach nur dadurch, dass das generell alles sehr viel, viel dichter verpackt ist und von jedem möglichen Element alles doppelt und dreifach so viel vorhanden ist wie im ersten Teil. Ich glaube, der geht auch eine halbe Stunde länger als der erste. Hat das einfach bei mir endlich Klick gemacht, ja. Das, was alle an Guardians 1 so toll fanden, ich hab's nicht verstehen können, bis Guardians 2 rauskam. Ich finde Guardians 1 immer noch nicht gut. Ich müsste dir nochmal gucken, aber ich trau mich nicht.
Ich wollte gerade sagen, schau ihn dir nochmal an. Ich hab's ja heute gemacht. Und du siehst den doch, also ich zumindest hab den wieder ein bisschen lieber gemocht noch. Obwohl ich den ja schon nicht schlecht fand.
Ja, ich werd's immer noch machen. die Angst, da 2 Stunden schon wieder zu verlieren, ist einfach zu groß.
Ach, so schlimm ist es nicht. Also, ich hab den, wie gesagt, heute noch mal geschaut, und ich war doch wieder sehr angetan. Gut, ich mag Ronan als Bösewicht auch nicht so besonders, aber
Ja, also ich finde, Ego ist ein cooler Charakter, der neu dazugekommen ist. Mantis ist eine coole Figur, die neu dazugekommen ist. Die goldenen Typen sind auch interessant.
Ja.
Durch die Bank durch hast du viele interessante Elemente, auch diese Weltraumpiraten, nenne ich die jetzt mal, zu denen Yondu vorher gehört hat.
Ja, Scavengers oder so, ne?
Scavengers, ja, glaube ich, die waren auch cool, auch wenn das immer nur kleine Auftritte waren.
Taserface.
Und wenn ich mir den ersten überlege, du hast gerade den Namen des Bösewichts genannt. Ich hab den schon mal gar nicht mehr im Kopf, obwohl du es vor 5 Sekunden gesagt hast. Ronan, okay. Der ist so doof und
Er ist halt ein Kree, ne?
Der funktioniert einfach nicht als Bösewicht, ja? Und ich hab die Macht, Thanos zu bezwingen, und dann wird er durch einen scheiß Tanz besiegt. Ich schüttle immer noch die Faust von Dummheit, wie blöd ich dieses Element finde. Aber selbst das wird erklärt, weshalb Star-Lord den Infinity Stone anpacken konnte, ohne drauf zu gehen. Und deswegen schätze ich den zweiten Teil so, weil alle Probleme, die ich hatte, weißt du, die werden hier entweder geklärt oder die werden so umgedreht, dass sie mir besser gefallen. Und das ist eine wahre Kunst, die dann halt vielen Leuten gefällt, die den ersten gesehen haben, aber halt auch Leuten wie mir, die mit dem ersten Problem hatten, dass halt Dinge geklärt werden, dass halt Dinge besser beleuchtet werden, zum Beispiel auch der Konflikt zwischen den beiden Schwestern, Gamora und ihre
Nebula.
Schwester Nebula, genau. Das ist die dritte aus dem Team Rocket Raccoon und Groot. Und ja, also, wie gesagt, es hat irgendwie einfach besser funktioniert für mich.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe trotzdem meine Probleme mit dem Film.
Oh, glaube ich. Ich hatte auch ein Problem mit dem
Film. Halt ja.
Ja, ich hatte auch ein Problem mit dem Film. Und das ist, was der Bösewicht vorhat.
Genau.
Das ist so Augenrollen, der, es ist so dumm, weil, weißt du, es ist ein Spoiler, aber irgendwie auch nicht, wenn man davon ausgeht, in einem Guardians-Film, er will natürlich das Universum einnehmen, weißt du. Oder ja, denkst du dir, hat er wirklich die Hilfe von der Person gebraucht, die er dann aufgesucht hat? Das ist ein Schwachsinn. Das ist so blöd. Bis zu dem Moment, wo sein finaler Plan aufgedeckt wird, fand ich ihn super, und danach hat er ein bisschen verloren. Ich finde die Figur, die der Bösewicht ist, immer noch sehr interessant. Aber sein Plan macht durchaus einiges kaputt, finde ich. Vor allem, was haben die Avengers auf der Erde gemacht, ja, als die Erde
gar nichts.
Ja, überrumpelt wurde von diesem
gar nichts. Ich habe auch gedacht, jetzt müsste man ja wenigstens mal hier, keine Ahnung, Iron Man rumfliegen sehen oder so, der wenigstens mal hier so die Lage checkt, so her.
Ne? Ja, die hätten ihn ja nicht mal casten müssen, sondern einfach nur den CGI-Anzug ja, da rumfliegen genau. lassen müssen, ja.
Richtig. Ach, und was man auch sagen kann, ist, dass wir wieder mal hier im Film einen verjüngten Charakter zu sehen kriegen, was ja jetzt auch irgendwie in jedem Marvel-Film sein muss.
Ja.
Und ich fand das diesmal richtig gut. Also, konntest du es sehen, dass es CG war?
Ich konnte es sehen, ich fand es auf jeden Fall auffälliger als Robert Downey Jr.
Echt? Ja, also ich fand den extrem gut, aber also.
Der wirkte so glatt. Da hat man gesehen, also man hat auf jeden Fall gesehen, dass es CG ist. Das fand ich nicht so auffällig in Civil War, muss ich gestehen. Aber es sah gut aus, auf jeden Fall. Ich fand, das sah auch besser aus als Rogue One.
Ja,
aber es sah halt auf jeden Fall. Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikro gestoßen. Es sah auf jeden Fall immer noch zu glatt aus irgendwie. Also der hatte zu wenig.
Ja, ich meine, wir reden hier ja immer noch vom Disney-Konzern. Und wenn ich mir dann Jeff Bridges in Tron Evolution, wie heißt er? Doch, Evolution, ne? Legacy.
Genau.
Wenn ich mir den da angucke, wie der da aussieht, dann.
Ja gut, wie alt ist der Film? CG ist schon ein bisschen vorangeschritten in den Jahren.
Ja, stimmt wohl. Ja, und nach halt Michael Douglas in Ant-Man und dann jetzt Robert Downey Jr. in Civil War haben wir dann jetzt hier einen verjüngten Kurt Russell am Anfang des Films. Und
ja, ich würde auch sagen, von den dreien ist er der...
Sehr, sehr geil gemacht.
Er ist der schwächste Effekt, aber halt, wie gesagt, sieht immer noch besser aus als in Rogue One. Und ich glaube, das Problem, was ich hatte, ist, dass das zu perfekt aussah. Der junge Kurt Russell, ich glaube nicht, dass er so perfekte Haut hatte. Ja. Nicht so glatt polierte Haut.
Also er sieht jünger aus noch als in die Klapperschlange, würde ich sagen. Also ist schon gut gemacht. Ja, dann Fazit fast schon, wa? Ohne zu spoilern.
Ja, ich fand ihn großartig. Also wie gesagt, ich will ihn auf jeden Fall noch ein zweites Mal sehen. Das spricht schon für sich. Und ich habe das Gefühl, dass er irgendeinen Film aus meiner Top 5 stößt. Sehr wahrscheinlich Iron Man 2. Ich glaube, das war meine Nummer 5. Und der war, also, wow, so macht man ein Sequel. So macht man ein Sequel, finde ich. Der bessere Gags, mehr Gags, schön Tiefgang aber auch. Ja, das ist keine stupide Komödie. Die Figuren sind teilweise sehr stupide, aber es gleicht sich wieder aus dadurch, dass halt der Plot recht tief geht. Er weiß, mit seiner Materie umzugehen. Wir haben ich verlinke dann ein Video, wo viele Anspielungen drinne sind, so was halt die Comic-Sachen angeht, aber auch die 80er-Jahre-Sachen, ja, was die Musik angeht, die Raumschiffe von dieser goldenen Rasse, die fliegen in einer Videospielformation zum Beispiel.
Ja.
Das sind alles so Dinge, die zugegeben, ich wusste die nicht während des Schauens, ja. Aber die werten den Film halt auf im Nachhinein, wenn man es weiß. Und der ist in allen Belangen besser, finde ich, als der erste Teil. Also, Hut ab, Daumen hoch. Dass ihr mich mit dem zweiten Teil zum Guardians-Fans macht, damit hatte ich am wenigsten gerechnet.
Ich ehrlich gesagt habe damit auch nicht gerechnet, dass du zum Guardians-Fan wirst, weil ich habe ja gesagt, ich finde, der macht im Prinzip einfach nur mehr und ja, mehr von dem, was Guardians 1 gemacht hat. Mehr Gags, mehr Action, obwohl das, boah, mehr Action weiß ich gar nicht so genau. Aber ich finde halt, ist immer noch eine Sache, die mich in dem Film so gewaltig stört, dass ich sage, der erste gefällt mir einen Ticken besser.
Ein ja, weißt Hauch. Du, der Bösewicht macht viel aus. Ich habe immer gesagt, die Comedy ist mit das größte Problem, was ich mit dem ersten hatte. Rückblickend kann ich sagen, dass auch der Bösewicht das mit das größte Problem des ersten Teils ist, weil ich konnte dem Bösewicht aus Guardians 2 so viel mehr abgewinnen. Wäre halt nur sein Plan nicht so blöd, ja. Aber die Figur an sich und die Motivation und was sie macht, um an ihr Ziel zu kommen. Du lernst den zu hassen auf einem guten Weg, ja. Du hasst ihn, aber du weißt, also ich fand es gut, ihn zu hassen, in dem Sinne. Es hat einfach gut gepasst zu dem Konflikt.
Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil. Dann können wir nämlich direkt weitermachen.
Mach dein Fazit noch.
Ja, mein Fazit habe ich ja mehr oder weniger schon gesagt. Ich finde den großartig. Ich hatte wahnsinnig Spaß. Vor allen Dingen halt auch die Kinder hatten wahnsinnigen Spaß mit dem Film. Die werden jetzt nicht alle Anspielungen an die 80er, die da drin sind, verstanden haben.
Ich wahrscheinlich auch nicht, ja. Aber ich hab viele mitnehmen können.
Ja, aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig und macht tierisch Laune. Aber eben, was du jetzt gerade gesagt hast, was den Bösewicht angeht und so, Ronan ist nicht der Beste, aber ich finde, Ronan ist der bessere Bösewicht, ist meine Meinung. Ich finde deswegen den ersten Guardians einen Hauch besser als den zweiten. Die nehmen sich nicht viel, also finde ich nicht, bei mir jetzt. Ich finde aber den ersten wegen dem Bösewicht einen Ticken besser als den zweiten.
Ich finde diesen Ronan einfach zu dumm im Endeffekt, weißt du? Er hat, wie gesagt, die Macht, Thanos zu vernichten. Und dann wird er nicht tanzen. Ich werde dem Film das ewig übel nehmen, selbst wenn ich ihn nochmal gucke und den Rest des Films geil finde auf einmal, ja. Diese Szene werde ich auf ewig verabscheuen. Ja. Ich kann nicht anders, ich finde das einfach zu doof. Es tut mir leid.
Besiegt wird, das finde ich auch blöd.
Okay, nachdem ich jetzt praktisch doppelt schneiden musste. Sorry für den sehr komischen Schnitt. Wir beide waren zu blöd. und da haben wir außer Sinn gespoilert, wer der Bösewicht ist. Machen wir jetzt einen kleinen Abstecher ins Outro. Ihr bekommt von Cat Stevens zu hören, das Father and Son, was halt gut in den Kontext des Films passt, weil wir, wie gesagt, aus den Trailern schon wissen, dass das Ego Star-Lords Vater ist. Und ja, das ist ein schönes Stück. Es hat im Kontext des Films und wie es eingesetzt wurde am Ende super gepasst. Und für alle, die danach noch dranbleiben wollen, dann geht es in den Spoiler-Part, wo wir dann unter anderem erfahren, ob der Bösewicht dieses Films ja besser oder schlechter ist als der aus dem ersten Guardians-Teil. Und was noch so einige Anspielungen angeht, die wir jetzt, die im Kontext vielleicht einfach zu spoilerig wären. Ja, dann würde ich sagen, hören wir sich entweder dann das nächste Mal wieder oder ihr bleibt noch dran für den Spoiler-Teil. So oder so, bis dann, euer Maurice.
Ja, bis demnächst, euer Kai. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Not time to make a change. Just sit down,
take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it.
Damit sind wir dann im Spoiler-Teil angekommen. Ich hoffe, euch hat das Stück eben gefallen. Wie gesagt, im Kontext des Films, wenn ihr den schaut, oder besser gesagt, ihr seid jetzt im Spoiler-Teil, wenn ihr den schon gesehen habt, ich fand, es ist sehr gelungen eingesetzt gewesen. Aber soweit sind wir noch nicht. Hau raus. Was macht Ego, der Bösewicht? Jetzt dürfen wir es ja sagen.
Jetzt dürfen wir es endlich sagen. Ja.
Ja. Was macht ihn, findest du, schlechter?
Sorry, ich weiß es nicht. Ich finde den einfach nur dumm. Ein außerirdischer Planet. Das ist ja eigentlich nur ein Planet, ne? Der sich dann irgendwie eine humane Form gebaut hat, mit der er quasi die ganze Galaxie poppen kann, um da überall seinen Samen zu verteilen und dann irgendwann die Galaxie zu übernehmen. Ich fand das so blöd und dumm. Und das hat mir den ganzen Charakter auch vermiest. Ich mag Ego überhaupt nicht. Ich finde den so strunzdämlich.
Was ich an seinem Plan nicht mag, ist die Tatsache, dass er die Macht hat, von Planet zu reisen. Überall halt diese rot-blauen Pflanzen zusammen. Und dann aber einen Nachkömmling braucht, der seine Fähigkeiten geerbt hat. Ich verstehe nicht, wofür er den braucht. Das ist ein Wesen, was
gottgleich ist, ja.
Genau, was die göttliche Fähigkeit hat, alles zu erschaffen, was es sich vorstellen kann. Es macht absolut keinen Sinn, dass er da noch so einen Halbsterblichen braucht, ja, so einen Halbgott, um es mal in griechischer Mythologie auszudrücken.
Und er sagt es am Ende ja mehr oder weniger auch noch. Er hatte gehofft, das mit ihm, also mit seinem Sohn, zusammen machen zu können, aber dann will Star-Lord ja nicht, ne? Ist ja logisch, sonst wäre der Film ja auch dumm. Und dann macht das ja doch alleine. Oder will es ja alleine machen.
Also und das ist das,
ihn nicht.
Das ist das Problem, was ich mit seinem Plan habe. Ja. Das ergibt einfach keinen Sinn.
Nee, und das hat mir den ganzen Charakter kaputt gemacht. Ich mochte ihn überhaupt nicht, von Anfang an aber schon nicht.
Ja, und da würde ich ja widersprechen, weil ich fand Ego als Figur wiederum richtig klasse. Also erstmal, er ist tatsächlich Star-Lords Vater, ja. Das erklärt, wie gesagt, weil er ja ein Halbgott ist auch, weshalb er den Infinity Stone tragen konnte. Und glücklicherweise, als Ego dann gestorben ist, verliert auch Peter Quill seine göttlichen Fähigkeiten. Das heißt, wenn er in Infinity War auftaucht, ist er nicht immer noch ein Gott, sondern dann ist er endlich ein normaler Sterblicher, was ich gut finde. Das heißt, er kann dann nicht plötzlich einfach wieder den Infinity Stone greifen und alles ist cool, ja. Sondern er muss sich da ein bisschen mehr einfallen lassen.
Ja.
Das fand ich gut. Dann halt die Beziehung zu Peter, Star-Lord, Quill, Star-Lord.
Quill-Lord.
Star-Lord will am Anfang, weigert sich erstmal mit Ego mitzugehen, glaubt nicht, dass er wirklich sein Vater ist. Lässt sich aber von Gamora überreden, doch mitzugehen. Dann entsteht zwischen den beiden ein kleiner Konflikt, als Gamora dann auf dem Planeten einfach merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, ja, aber Ego es geschafft hat, Star-Lord zu überreden, indem er ihm halt sagt, okay, du bist mein Sohn, du hast diese göttliche Fähigkeit, kreiere etwas in deinen Händen und dann fällt dir nichts ein und er stellt mal einen Ball.
Ja, und das fand ich auch so dumm, ey, das war so blöd, die Ballszene.
Aber ich mochte Star-Lord im ersten Teil nicht, weil er einfach so dumm ist. Aber die ziehen daraus die besten Gags. Ich fand das super, dass er dann später erklären muss, wir haben Ball gespielt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist.
Ja.
Und darüber konnte ich dann wiederum lachen. Und dann spielen sie halt Ball. Und dann erzählt er ihm, wenn du die Fähigkeit weiterlernst, kannst du überall Statuen aufstellen. Und sagt er, okay, mach dich auf was gefasst, ich werde hier Statuen von Pac-Man, Skeletor und so weiter und so fort aufstellen. Und er lernt halt nach und nach mit diesen Fähigkeiten umzugehen, aber halt nicht weit genug, dass er sie großartig dann hätte einsetzen können. Das Einzige, was er dann später noch kann, ist halt ein bisschen rumzufliegen, ja, und so Stein um sich herum in so Pac-Man-Form zu hauen, um so einen Anime-Faust-auf-Faust-Schlag in der Luft anzuwenden.
Ja.
Ich
fand auch noch blöde, dass es seine Mutter als Objekt gebraucht hat, um ihm quasi das Hirn zu waschen und den wieder klar zu kriegen. War das nötig?
Das fand ich gut. Das fand ich gut, weil wir wissen aus dem ersten Teil, dass Star-Lord mehr an seiner Mutter hängt. Und dass der Videoplayer, dass der Kassettenspieler.
Ja, das ist ja auch okay.
Und die beiden Kassetten halt ihm extrem wichtig sind.
Ja.
Und jetzt tritt auf einmal sein echter Vater auf die Bühne und weil er sein letzter überlebender Verwandter ist, ja, den er irgendwie kennt. Klar fängt er dann an ihm zu hängen und dann erzählt er ihm halt, ja, ich habe deine Mutter wirklich geliebt und so weiter und so fort und erst später kommt halt ans Licht, dass er überall auf Planeten war und
alles befruchtet hat, was irgendwie nicht bei drei auf dem Boden ja. war.
Ja. Und da bekommt man schon so die ersten Zweifel und dann sagt er aber, ich habe deine Mutter wirklich geliebt. Deswegen habe ich ja den Tumor verpasst. Und ich liebe diesen Augenblick. Star-Lord hat so das Universum in seinen Augen, ja. Mhm. Und in dem Moment erwacht er, seine Augen wieder normal. Und anstatt zu sagen, was, wirklich, was, blablabla,
ja, zieht
er so, zückt er sofort seine Waffen und ballert Ego komplett weg.
Ja, das war gut.
Das war so super. Und
ich fand das halt dumm, dass sie die Mutter dafür benutzt haben. Das hätte es nicht gebraucht. Er hätte auch so irgendwie klarkommen können, ey. Warum extra die Mutter nochmal für benutzen? Das fand ich irgendwie dumm. Aber
ja. um halt Peter wieder auf zu wecken.
Ja, fand ich immer ein dummes Plot-Element.
Nee, ich fand das gut.
Ja,
weil, ist Geschmackssache. Die dümmste Szene im ersten Guardians ist halt, wie Peter entführt wird. Direkt die erste Szene.
Ja, das stimmt.
Die ist so scheiße. Du hast keinerlei Emotion zu den Figuren zu dem Zeitpunkt, weil das halt direkt am Anfang passiert. Und du sollst mitleiden, dass die Mutter stirbt und dass er auch noch entführt wird. Und das schafft kein Film in 5 Minuten, außer er heißt Oben von Pixar.
Stimmt.
Für mich hat das der Film geschafft halt, dass ich auch Sympathie für die Mutter empfinde und Sympathie für Peter Quill entwickle, weil er halt zeigt, wie wichtig ihm halt seine echte Familie ist, aber gleichzeitig auch, wie es egal ihm Ego dann zu dem Zeitpunkt plötzlich wird, wo er feststellt, er mag zwar sein leiblicher Vater sein, ja, aber er ist ein Arschloch und dann wird ja der nächste Twist, ja, ist ja dann, dass Yondu ihn entführt hat, auf Geheiß von Ego.
Und er ihn nicht ausgeliefert hat, weil
genau.
Ego eben Arsch ist.
Ja. Dann praktisch
die Vaterrolle
sich herausstellt, dass er irgendwie doch eine Vaterrolle für Star-Lord übernommen hat. Und dann gibt's ein paar coole Rückblenden, wie man halt sieht, wie er Peter großzieht. Und dann stellt sich heraus, klar, er hat ihn ein bisschen ausgenutzt, ja, für seine Zwecke.
Klar.
Aber alles war auch in seinem Sinne. Und da ist mir dann sogar Yondu ans Herz gewachsen. Das war, finde ich, die stärkste Figur des Films.
Ja.
Hätte ich nicht geglaubt.
Fand ich auch super.
Der war relativ belanglos, sage ich mal, im ersten. Ich fand ihn nicht nervig oder so, aber er war relativ belanglos, finde ich. Und in diesem Part rockt er voll die Bude. Auch mit seinem fliegenden Pfeil, den er so über seinen Chip im Kopf
über seine Finne
beherrschen kann, rockt er dann wirklich die ganze Bude, macht sie alle platt. Ich bin überrascht, wie viele Leute sterben in diesem Film.
Ja.
Aber wie viel ist da freigegeben? 6, 12?
12.
Und es gehen einige drauf und man sieht richtig, wie die Pfeile da durch die Körper durchfetzen. Ja, man sieht kein Blut, aber es ist schon recht heftig, sag ich mal.
Da sterben einige, ja. Er räumt quasi seine ganze alte Crew aus dem Weg.
Ja. Ja, bis auf den einen, der so ein komisches Gesicht hat.
Ja, ach, ich habe jetzt vergessen, der hat auch eine ganz, das ist ein ganz besonderer Schauspieler. Ach, kriege ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr zusammen, ist egal. Aber der hat auf jeden Fall eine besondere Bedeutung. Ich weiß nicht, ob der irgendwie mitgeschrieben hat an dem Film. Irgendwas, der hat eine besondere Bedeutung, das habe ich irgendwo gelesen. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen.
Okay.
Also der Typ ist auf jeden Fall nicht umsonst in dem Film drin. Der hat schon irgendwie noch mehr damit zu tun, als nur diese Rolle da zu spielen.
Ja, der ist auch super.
Ja, der ist auch gut. Der wird ja wahrscheinlich der neue Yondu, wenn man das so
ja
schon so angedeutet hat da am Ende.
Ja, denn Yondu stirbt leider Gottes. Und es ist cool, wie er stirbt. Also er opfert sich auf,
um
Star-Lord nochmal zu retten und halt einfach noch stärker zu manifestieren, dass er halt diese Vaterfigur für ihn ist, die echte Vaterfigur. Aber halt nach dem Endkampf, also da fallen sie gerade runter. Und dann sagt er, weil er halt wie war das? Er hatte, glaube ich, ein Jetpack von Rocket.
Ja, Rocket hatte einmal irgendwie so ein Schutzschild und einmal ein Jetpack.
Genau, er fliegt halt gerade runter und dann sagt Star-Lord, weil so halt von der Pose, ja, du siehst aus wie Mary Poppins.
Ja.
Und klar, eigentlich soll das ein Gag sein und natürlich lacht man da auch erst drüber. Aber Yondu fragt dann halt, ist er cool? Er weiß ja nicht, dass es eine Frau ist. Ja. Ist er cool? Und Star-Lord dann mit ganz, ganz ernstem Gesicht, ja, ist er. Und das ist wieder diese emotionale Ebene, wo ich sage, yo, da hat's für mich gezündet. Da mit dem Flashback davor, ja, das ist keine 5 Minuten vorher passiert, dann den Konflikt, dass er Star-Lord rettet vor Ego und dass er sich dann noch aufopfert. Das hat Schlag auf Schlag am Ende so gezündet für mich. Ich fand das großartig. Ja. Und dann halt die Beerdigung, dann legen sie ihm halt zu und stellen da so kleine Spielzeugfigürchen auf.
Ja.
Was sehr süß war.
So kleine Figürchen. Ja, das hat nicht nur bei dir gezündet. Ich glaube, meine Kids hatten auch ein bisschen Tränchen in den Augen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, es ist wirklich sehr schön gemacht.
Ja.
Und es ist kein Tod, wo du sagst, oh Gott, wieso musste der sterben? Oder es hat sich verdient angefühlt auf eine gute Weise, ja. Du trauerst wirklich um ihn mit, aber es ist mal ein Marvel-Film, wo mir jemand sterben durfte von den Guten. Und das ist ja nicht oft der Fall im Marvel Cinematic Universe.
Das stimmt.
Dass einer ausgerechnet der Guten stirbt.
Ja, dann wird der Konflikt mit Gamora und Nebula einigermaßen aufgelöst.
Ja, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil schon gesagt wurde, dass Thanos nach und nach Nebulas Körperteil ersetzt hat, um sie stärker zu machen.
Nee, ich glaube, das wurde nicht gesagt.
Okay, weil ich meine mich aber daran zu erinnern, dass gesagt wurde, dass die beiden schon als Kinder immer
ja, dass die schon immer
miteinander gekämpft haben.
Waren,
genau.
Das wird gesagt. Ja, die sind ja auch direkt am Anfang vom Film irgendwie, eigentlich soll Nebula da den Infinity Stone Star-Lord abjagen, diesen Orb am Anfang. Und dann kommt ja Gamora und sagt, das schaffst du doch eh nicht. Ne? Und dann schickt halt der Ronan die dann.
Okay.
Statt Nebula. Und dann ist die auch schon pissig.
Ja. Ja, aber die versöhnen sich halt. Aber
ja. In gewisser Weise, nachdem sie versucht hat, Gamora mehrfach zu töten, versöhnen sie sich dann, ja. Das war
ja
ganz süß.
Beide mussten halt lernen, ja, dass das, also Gamora musste ihre Schwester endlich mal als Schwester anerkennen, ja, dass es halt, dass sie nicht nur eine Rivalin ist. Genau so funktioniert das auch umgekehrt, weil sie halt diesen Hass entwickelt dadurch, dass Thanos sie nach und nach auseinandergenommen hat. Und klar ist man dann sauer auf diejenige, die einem das antut irgendwie. Kann man verstehen. Und es hat einfach gut gepasst. Aber das Tolle auch hier ist, dass er halt am Ende nicht dem Team sich angeschlossen hat. Das fand ich sehr angenehm, sondern dass er sich selbst auf die Jagd nach Thanos gemacht hat. Klar, in Infinity Wars wird er das bestimmt nicht alleine packen, ja.
Ja.
Aber ich find's gut, dass er sich nicht der Gruppe angeschlossen hat, sondern dass die Gruppe weiterhin die 5 sind.
Plus
eventuell Mantis.
Ja, Mantis bleibt und der von der Crew hier, der bleibt ja auch.
Ist der auch geblieben?
Soweit ich das gesehen habe, schon. Der macht doch nachher, übt er doch mit der Finne rum, den Pfeil zu steuern und piekst dann noch irgendjemanden da in der After-Credit-Scene.
Stimmt, ja.
Ich glaube Drax, ne? Kriegt den
an. Ich glaube, es war Drax, ja. Weiß ich nicht, ob er dem Team da unbedingt angehört. Muss man mal sehen.
Ja, zumindest war er am Ende des Films jetzt noch da. Wird sich zeigen.
Ja.
Wer der Bösewicht im dritten Teil wird, ist auch schon angeteasert worden. Das wird irgendwie der Bruder von dieser goldenen Frau da, die züchtet den, also die kriegen ja keine Nachkommen auf natürliche Art und Weise, sondern die züchten sich und die züchtet da irgendwie so einen Superbruder von sich, der dann wohl der Bösewicht im dritten Teil werden wird. So scheint es.
Ja.
Ich habe da jetzt keine Ahnung, wie die Figur heißt. Ist wohl auch in den Comics vertreten, habe ich gelesen. Oder beziehungsweise irgendwo gehört in dem Video. Naja, wir werden sehen. Soll ja erst, glaube ich, 2019 oder 20 kommen. Guardians 3. Naja, bisschen Zeit haben wir noch.
Ja. Ja, aber es wurde mal wieder was geteased, ja. Das ist ja schon länger nicht mehr passiert.
Das stimmt.
Und es Jeff Goldblums Charakter aus Thor 3 wurde auch für 5 Sekunden gezeigt. Wobei ich das nicht unbedingt als Teaser auffassen würde. Während der Beerdigung von Yondu tauchen dann auch diese Scavengers auf. Und einer der Scavenger, den sieht man schon früher im Film, ist Sylvester Stallone.
Ja.
Und ich dachte, er ist einfach nur ein Cameo. Weißt du, er taucht da auf und ja, ist halt fies zu Yondu und haut ihn wieder ab. Aber nee, er taucht auch nochmal am Ende auf, zu der Beerdigung. Und auch das wusste ich nicht. Da sind nämlich noch andere Figuren. Sylvester Stallone hatte so einen Eistypen neben sich. Und auf den anderen Scavenger-Raumschiffen sieht man dann auch Figuren. Und dann sagen sie am Ende, Yondu hat uns gezeigt, dass er sich eigentlich nicht gegen uns verschworen hat, sondern dass er immer für das Rechte gekämpft hat. Wollen wir uns wieder zusammentun? Und diese Charaktere, die alle zustimmen, waren laut dem Video, was wir gesehen haben, die originalen Comic Guardians of the Galaxy, also die ersten, ja. Guardians of the Galaxy.
Genau.
Was eine coole Anspielung war.
Ja,
klar, für uns hat das nicht funktioniert, vom Wissen her. Genau. Aber es war halt trotzdem eine coole Szene zu sehen, dass dadurch, dass es halt nicht einfach drin ist, sondern dass sie halt eine Verknüpfung zu Yondu hatten, hat das auch für uns als Nicht-Kenner funktionieren können, finde ich.
Ja. Dann haben
aber das war nicht das einzige Cameo.
Nee. Star-Lord, haben wir ja schon gesagt, war irgendwie immer fasziniert, also wollte immer einen Vater haben und Yondu war es für ihn nicht, also hat er sich einen Vater ausgemalt und das war halt David Hasselhoff alias Michael Knight mit Knight Rider, den hätte er gerne als Vater gehabt.
Ja, weil er immer ein Bild dabei hatte, hat er so gesagt, ja, das ist mein Vater.
Ja, hat er immer gesagt, das ist sein Vater. Und dann geht's nachher auch nochmal ganz kurz, wenn Ego quasi sich da, der kann ja jede Form annehmen, dann nimmt er mal ganz kurz die Form von David Hasselhoff halt an. Und er hat auch noch ein Lied für den Film gemacht und beigesteuert. Also nicht nur für Kong Fury, sondern auch jetzt für den. Fand ich geil.
Ja, das hat mir sehr gefallen. Als sie David Hasselhoff erwähnt haben und als man das Bild gesehen hat, habe ich gedacht, das war's. Ja. Aber dass er tatsächlich einen kleinen Auftritt bekommt, das war sehr, war sehr schön halt zu sehen.
Dann Pac-Man hat noch einen Auftritt.
Ja.
Kurz. Da musste ich an Pixels denken hier mit Adam Sandler.
Ja. Skeletor wurde erwähnt. Es wurde Cheers, glaube ich, erwähnt, die TV-Serie.
Die TV-Serie, ja.
Es gab auch einen Avengers-Shot, der 1:1 praktisch dem aus dem ersten Avengers nachempfunden ist, wo sie gegen EO kämpfen. Alle stehen auf dem Boden und dann fliegt von oben halt Star-Lord runter mit seinem Jetpack. Das sieht genauso aus wie auch mit so einem 360-Grad-Shot wie aus dem ersten Avengers. dieser Typ, der dann Yondus Rolle übernimmt, natürlich geht der Kassettenspieler kaputt und sagt dann, Yondu hat das mal irgendwo auf dem Schwarzmarkt gefunden
Zoom.
Und reicht die beiden Microsoft Zoom über.
Ja, ist jetzt total innen, ist das der neueste Schrei auf der Welt.
Und über 100 Songs sollen drauf sein. Ihr guckt das Ding an, das ist halt so ein kleiner MP3-Player, weißt du? Über 100 Songs, unmöglich.
Microsoft Zoom.
Ja.
Ja. Ja, hat Apple wohl nicht genug gezahlt, wa?
Ja. Fand ich sehr, sehr charmant, ja, die Szene.
War geil. Da habe ich auch gelacht, meine Kinder haben mich blöd angeguckt. So, hm? Das haben die natürlich nicht gecheckt, das ist klar.
Ja. eine weitere Figur, die sehr unterhaltsam war, war Taserface.
Ja, Taserface.
Ich habe von einigen gelesen, dass das für denen der Gag zu lange ging, aber ich fand, dass er genau die richtige Länge hat. Ja. Rocket Raccoon macht sich halt darüber lustig. Oh, bist du morgens an den Spiel gegangen und hast gesagt, oh, das ist mein Name, Taserface. Und die ganze Crew lacht sich halt über ihn schlapp dann auf einmal.
Ich finde das gut, dass es hinterher nochmal vorkommt, wenn der irgendwo, ja, in einem Gang, genau, steht, dann sagt er nochmal, ich bin Taserface. Und dann hörst du von irgendwo hinten das Lachen. So.
Ja, oder noch besser, er verrät dann halt die Guardians, die Position der Guardians. Halt von Rocket halt hauptsächlich. Ja. An diese goldenen Leute, die halt immer noch auf der Jagd sind wegen der Batterien. Und dann sagen sie den Guardians, ja, Taserface hat sie geschickt. Und dann fängt sogar diese goldene Frau, weißt du, die immer so den ernsten, kalten Blick drauf hat, sogar sie fängt an zu lachen. Ja. Und dann explodiert das Schiff.
Ja.
Das war super. Das war super.
Der war gut. Und auch wenn die auf den Planeten kommen, wo das Raumschiff abgestürzt ist und halt Rocket und Nebula erstmal da quasi gefangen nehmen, die Szenen fand ich auch gut, wie Rocket erstmal mit denen da aufräumt. So mal, ja, erstmal den Boden aufwischt, ja. Also wenn die da so schön im Takt immer in die Luft fliegen, das war schon cool gemacht. Und Rocket hat seinen Spaß.
Ja.
Da habe ich auch gut lachen müssen.
Ja, ich mochte den finalen Kampf. Wie gesagt, der war sehr anime-lastig. Überraschend übertrieben.
War mir zu hektisch, also zu überladen.
Kann ich nachvollziehen. Aber das war genau auf meiner Wellenlänge. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte den ersten Kampf nicht so ganz. Da war zu viel, also als wir von dem Planeten der goldenen Leutchen fliehen, da wird immer wieder ins Cockpit geschnitten, wie sie sich gegenseitig anmotzen.
Ja,
und das hat ein bisschen
den
Flow rausgenommen. Ja, klar, die Konversationen an sich waren lustig.
Ja. Gut, aber dass wir den besten Piloten der Galaxis dabei haben, ne? Und das bin ich. Zack, Steuerung übernommen. Nein, ich, zack, wieder die Steuerung übergeben.
Ja, aber ich finde, das hat ein bisschen den Flow gekillt, diese Kampfszene.
Ich fand's dann halt ziemlich cool, dass die ganzen Raumschiffe von den goldenen Leutchen quasi ferngesteuert werden und du dann diese Spielhallengeräusche dabei hattest, ja, diese, ja, alten Galaga. Das war schon cool gemacht. Ja.
Ja.
Und dann kam Ego und dann war alles vorbei.
Ja. Wie gesagt, ich fand Ego super. Ich wünschte nur, sein Plan wäre halt nicht die Übernahme der Galaxis.
Ja. Ja.
Wichtig. Was war das Stan Lee Cameo in Doctor Strange? Das fällt mir schon gar nicht mehr ein.
War das? Nee, bei Civil War war das, glaube ich, das.
Bei Civil War war der Postbote.
Da war das der FedEx-Mann, ja.
Da wird nämlich hierauf angespielt.
Was war es
denn? Was war es in Doctor Strange?
Ich überlege gerade auch. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Müsste man recherchieren.
Ich weiß auch nicht mehr gerade. Aber halt in diesem Teil sitzt er vor so Leuten mit riesigen Köpfen und in diesem und erzählt ihn halt, ich war Postbote und hab dann das und das gemacht. Und dann gehen sie halt irgendwann einfach weg. Und er sagt, hey, Moment, ich habe euch doch noch gar nicht alles zu Ende erzählt. Und an sich ist das eine lustige Szene. Und dann, wenn man im Nachhinein oder halt Comic-Fan ist, sich das Video anschaut, macht das alles so viel mehr Sinn, ja, ich weiß nicht, wie die sich nennen, das sind so Wächter. Und aber nicht Guardians, also die haben schon andere Namen weg.
Ja, so Watcher oder so heißen die, ne?
Ja,
die
so,
halt immer
so,
alles
so in der
beobachten.
Art.
Ich weiß es jetzt auch nicht,
ja,
genau.
Und die haben eine laut den Comics halt dauerhafte Präsenz. Und die einzige Figur, die in jedem Marvel-Film bisher Präsenz hatte, ist halt Stan Lee. Und so hat man eine coole Brücke geschlagen. Klar, ob's am Ende stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, ja. Aber halt einfach, dass es Sinn macht, diese Anspielung. dass er Teil von dieser Alienrasse ist und für die dann halt den Wächter auf der Erde spielt.
Ja, ich habe gerade nachgeguckt, der sitzt bei Doctor Strange in einem Bus beim Endkampf oder kurz bevor der Endkampf losgeht, dreht sich die Welt so ein bisschen, also wo der Max Mikkelsen da die Welt ein bisschen dreht und dann fallen die auf den Bus drauf und er sitzt drin und liest da gerade eine Zeitung oder quatscht oder sowas. Also er ist nur ganz kurz zu sehen, ein ganz kurzer Shot nur.
Ja.
Aber es macht dann halt Sinn, dass er wirklich in jedem Film auftaucht, weil er beobachtet ja.
Ja.
Das fand ich ganz gut.
Das fand ich auch super.
Es gibt der ganzen Sache einen Sinn.
Hoffen wir nur, dass er nicht nächstes Jahr...
Er wird dann am Ende der Bösewicht, nein.
Na, wie alt ist er? Ist er nicht schon fast 100?
Also ja, der ist schon verdammt alt. Es sind so einige Schauspieler, aber jetzt den Lisa kein Schauspieler, aber ich meine, es sind so einige Leute, die an einer gewissen Schwelle mittlerweile sind, wo ich denke so, oh, hoffentlich bleiben uns die noch ein bisschen erhalten, ey.
Ja.
Ja. Hast du noch was auf deiner Liste stehen?
Ja, wir haben alles abgearbeitet.
Haben wir alles abgearbeitet. Ich glaube, das Wichtigste an Spoilern haben wir jetzt auch rausgehauen.
Ja.
Also auf jeden Fall macht der Film, habe ich ja schon gesagt, tierisch Spaß. Auch wenn man, so wie ich, vielleicht den Bösewicht und seinen tollen, ach so genialen Plan nicht mag. Aber der ist auf jeden Fall sehenswert. Und mit einer der besten Marvel-Filme, das stimmt.
Ja, wenn jemand wie ich mit dem ersten Probleme hatte, gebt dem zweiten trotzdem eine Chance. Ich war sehr überrascht, dass mir Guardians 2 so gut gefallen hat. Vielleicht bekehrt er auch euch.
Ja.
Jo.
Sehe ich auch so.
Dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Machen den Deckel drauf, Tür zu.
Ja.
Ziehen den Stecker.
Genau, schalten ab, wie Peter Lustig gesagt hat.
Ja. Und dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Wir waren ursprünglich mal zu dritt geplant.
Ja, hat nicht so angefangen.
Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Maurice.
Ja, ich sag auch tschüss, euer Kai. Am Ende besiegt wird, das finde ich auch blöd. Aber ich finde den Charakter Ronan an sich finde ich besser als Ego. Also von daher.
Ja, dann diskutieren wir gleich.
Okay.
Weil ich finde, oh, du hast es schon gespoilert, dass es Ego ist. Warte, das muss ich rausschneiden. Okay, warte.
Habe ich nicht drüber nachgedacht.
Ich musste das erst verarbeiten. Alle, die dranbleiben wollen, nach dem Stück gehen wir dann in den Spoilerteil über, wo wir ein bisschen Klarheit verschaffen, weshalb Ego der bessere oder der schlechtere Bösewicht des Guardian-Universums ist und noch so ein paar Anspielungen, auf die ich auf jeden Fall zu sprechen wollte. Ich sag nur Mary Poppins.
Jetzt hast du es auch gesagt übrigens, aber egal.
Was habe ich gesagt?
Dass Ego der Bösewicht ist.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Scheiße. Ich dachte, ich hätte nur gesagt, dass er der gesagt, Vater von...
Dann reden wir darüber, ob...
Ach, scheiße. Ja, dann schneide ich den... Mann, das ist so blöd, weil wir es wissen, ja? Scheiße. Moment, okay.
Sonst setz nochmal nach dem Schnitt an. Nach dem ersten Schnitt. Ich dachte gerade auch so, hat das jetzt wirklich gesagt? Ja, doch.
Ich werde es als Outtake reinnehmen. Oh Mann, oh Mann. Okay. Sorry.
Herrlich.
Mann. We'll be right back.
remember.